Meinst du, jetzt sitzen jetzt Leute tatsächlich zu Hause auf der Couch und singen eine Einlaufmusik für uns?
Wenn, dann nur für dich. Für uns singt ja keiner. Da bin ich allerdings fest von überzeugt.
Ich glaube auch.
Hervorragend. Dann singet was weiter.
Singen die, singen die wohl?
Willst du es jetzt vorsingen?
Alexandra International. Los geht's.
Ja. Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 95, dem einzigen Fußball-Podcast mit internationaler Gesangseinlage. Heute mit dabei Startenor Marvin.
Hallo.
Und die Star-Diva Alex.
Moshi.
Hervorragend. 4:1, kann man mal machen.
Habe ich von Anfang an getippt.
Fand ich auch, ist ein hervorragendes Ergebnis.
Gute Frage, was haben wir denn eigentlich getippt?
Ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin.
Aha.
Ich habe 4:1 getippt.
Ich meine auch. Ich meine, wir hätten 4:1 und die beiden Herren waren ein bisschen zurückhaltend, oder?
Wenn du was anderes jetzt sagst, stimmen deine Aufzeichnungen nicht. Ich war überzeugt.
Du bist immer überzeugt von allem und von nichts.
Meistens von mir.
Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings.
Alter Falter, hat dir jemand eine Barbie zu Weihnachten geschenkt oder was?
Ich wünsche mir den Ken.
Wir waren bei 3:1, nicht bei 4:1, aber wir waren nah dran.
Okay.
Und Marvin 2:1 ein bisschen zurückhaltender, aber immerhin.
Ja, naja, immerhin.
Also ich muss ja sagen, als wir den Podcast gemacht haben, da habe ich da tatsächlich noch dran geglaubt. Und dann kam irgendwann der Spieltag näher. Und als wir dann vorm Spieltag, vorm Stadion standen, noch ein alkoholfreies Getränk zu uns genommen haben, dann haben wir auch noch mal so ein bisschen in die Runde getippt. Und da habe ich doch tatsächlich gesagt, das gibt nichts, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, 1:2. Ja. Da hatte ich dann kurzfristig meinen Tipp nochmal korrigiert. Und die erste Halbzeit, die hat mir auch kein sonderlich gutes Gefühl gegeben. Also gerade in der ersten Halbzeit, also es hätte in alle Richtungen gehen können, oder?
Ja. Also ich muss sagen, also ich fand das die erste Halbzeit, die war so ein bisschen zäh. Natürlich, du hast klar gemerkt, dass Bremen irgendwie schon noch die besseren Chancen auch so ein bisschen hatte. Aber ich muss sagen, also nach dem Verlauf der ersten Halbzeit zu gehen, hätte es auch 0-0 ausgehen können. Also für mich war das schon so, dass die Eintracht da einen Punkt holen kann, aber das alles jetzt auch noch nicht so zwingend war. Aber wie die dann aus der Halbzeitpause rausgekommen sind, das hat mich schon beeindruckt.
Das war richtig geil. Also auch, dass das Tor dann so schnell gefallen ist, was ein bisschen schade war, dass es 1:1 gefallen ist, das hat mich wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt.
Ja.
Aber auch zwischendurch, also wer ja ein absolutes Extralob verdient hat, ist der Trapp, was der Dinger gehalten hat. Das ist ja eine Wucht.
Ja,
das sowieso. Auch nach dem nach der klaren Führung, ich glaube nach dem 3:1 und auch nach dem 4:1 hat er noch Dinger rausgeholt. Also da muss ich sagen, alle Ehren wert, weil du hast gemerkt, auch wenn die Abwehr diesmal einen Tick besser stand, also wesentlich besser. Also Zambrano und Butcher haben die Sache schon ordentlich gemacht, aber Butcher ist schon dem einen oder anderen Mal hinterhergelaufen und da konnten wir wirklich froh sein, dass ein Trapp da stand und die Dinger dann rausgeholt hat. War wirklich erste Sahne. Er hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, den ein oder anderen flatterigen Ball mal gehabt, war aber jetzt nicht so wild. Ist auch gab es auch keine negativen Auswirkungen, aber wie er dann in der zweiten Halbzeit, der seinen Kasten eigentlich weitestgehend sauber gehalten hat, Wahnsinn.
Dieser Schuss, den er da so knapp noch um den Pfosten geschoben hat, war der in der ersten oder in der zweiten Halbzeit?
Kann der ersten Halbzeit sogar gewesen sein.
Weil das war ja auch, den hat er ja auch verdammt spät gesehen und dann diese Flugeinlage und den dann auch rumschieben.
Ja, und dann war es auch noch, wo er den Ball dann irgendwo auch an den Kopf bekommen hat. Ja, und
das war hier das Geilste.
Ja, eigentlich wurde gedacht, das ist jetzt scheiße, jetzt ist er daneben geflogen und dann hat er ihn noch irgendwie an den Kopf bekommen und dann geht er noch gerade übers Tor. Also das war schon eine legendäre Aktion, ja.
Ja, aber auch in der zweiten Halbzeit dann gerade so die 1:1-Situation hier mit dem Astronautovic, wo er dann ja auch die Ruhe behalten hat. Also der hat uns echt den Arsch gerettet an dem Tag.
Bernstark. Aber ich muss auch sagen, das Offensivspiel der Eintracht hat mir in der zweiten Halbzeit dann richtig gut gefallen. Wie das 1:0 durch Meier passiert ist, auch wieder durch Flanke Oczipka. Oczipka, wie viele Assists hat er in der Saison schon gemacht? Also sieben oder acht Assists, ja genau, vielleicht waren es jetzt sieben. Das ist schon eine Qualität für sich, die wir jetzt dazu gewonnen haben mit Oczipka. Der hat auch mal einen schlechten Tag. Der hat einen schlechten Tag gegen Fortuna gehabt. Da ging gar nichts zusammen. Aber da war ja die ganze Mannschaft dann auch für den Arsch, sage ich mir. Ja. Ging im Endeffekt nicht viel zusammen. Aber dann hast du auch mal wieder so einen Vorteil mit Oczipka, der die Bälle, die Flanken richtig genau auf den Kopf von Meier bringt. Das war schon geil.
Naja, wobei, also der Kopf von Meier, der war ja schon ziemlich alleingelassen. Also wo waren denn bitte da die Innenverteidiger? Mhm. Der Meier ist ja noch nicht mal wesentlich hochgesprungen. Das war ja eher so ein kleiner Hopser. Ja. Und der war ja Mutterseelen allein da oben in der Luft.
Ja.
Also ich will die Flanke nicht irgendwie schmälern. Die war schon 1A Sahnepass. Schön gemacht. Aber das Tor, das müssen sich eindeutig hier Prödel und wer ist der andere? Sokrates?
Mhm.
Die müssen die sich anziehen. Also war ja keiner oben. Der war ja, ich meine, der Meier ist groß, aber zwei Innenverteidiger sollten wenigstens in die Nähe von Meiers Kopf kommen können.
Na ja, gut, aber das Gleiche gilt ja für das 1:1. Den Schuh für das Tor können sich ja auch zu 100% hier Zambrano und Butcher anziehen. Die ja absolut nicht in der Lage waren, da den Stürmer von Bremen zu decken. Und das, obwohl sie ja mit zwei Mann da unterwegs waren. Also
zum einen hebt der Butcher das Abseits auf. Hätte er da einfach einen halben Schritt weiter hinten gestanden, wäre das Tor so nicht gefallen. Wäre es vielleicht gefallen, hätte es nicht gezählt. Und dann lässt er dann aber auch ganz alleine. Also er sieht noch, dass die Flanke kommt und während er noch nach hinten kommt, läuft der Stürmer schon nach vorne. Also das Ding, das geht auf dem Butcher seine Kappe. Aber ansonsten bin ich auch der Meinung, Butcher hinten drin hat mir deutlich besser gefallen wie hier der hochgelobte Norweger.
Ja.
Nette. Spanier.
Ja.
Hast du jetzt alles durch?
Ich weiß nicht, was er ist.
Nee, Demidov, ja, meinst du Norweger,
Russe.
Ne?
Russe.
Ja. Ja, nee, der ist Norweger. Ja. Nur irgendwie russische Eltern oder was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er, ja, Norweger. Nee, hast du vollkommen recht. Aber das ist ja natürlich auch klar, oder es war ja auch klar, dass Bremen mit der Offensivkraft, die sie haben, zum Glück waren Aaron Hunt nicht dabei, schon für Gefahr sorgen werden. Also der Einzige, der wirklich abgefallen ist jetzt bei Bremer Seite, war ja auch der Elia, der irgendwie jetzt keinen Fuß auf den anderen bekommt, ja, aber ich meine, Arnautovic war schon immer gefährlich, also so ein bisschen gefährlich und der Bräuner, ja, der hat auch die eine oder andere gefährliche Aktion vor dem Tor der Eintracht gehabt, da erinnere ich mich an einen Schuss, glaube ich, in der ersten Halbzeit, der nur ganz haarscharf am Tor vorbeigegangen hat, also das hätte auch anders ausgehen können, aber gut, wir waren froh, dass wir dann aber auch vorne wenigstens die Dinger gemacht haben. Ich meine, nach dem 1:1 hat dann das Petersen gemacht hat, auch so ein deutscher Spieler, der deutscher Stürmer, der wieder mal ein bisschen öfter trifft. Nach dem 1:1 hat sich aber keiner zurückgestreckt. Und dann ging es weiter, hat die Eintracht weiter nach vorne gearbeitet. Und dann halt so ein Schuss von Schwegler, da habe ich dann öfter gehört, es wäre ein Sonntagsschuss. Naja, vielleicht war es auch ein bisschen glücklich, aber so Dinge hat er auch schon öfter gemacht.
Ja, also er war ja danach im Interview und sagte von wegen, ja, Glück war dabei, aber er hätte auch gerade die Fernschüsse in der letzten Woche verstärkt trainiert, weil Nikolov wohl zu ihm gesagt hatte, hier, versuch mal ein bisschen öfters aus der Ferne zu schießen, bei dem Ball und bei dem Torwart, da kann schon mal der ein oder andere mal durchrutschen.
Ja,
das Gleiche hat auch gestern nochmal der Rode im Heimspiel gesagt.
Okay.
Grottenschlechte Sendung gestern, aber das ist ein anderes Thema.
Gibt's da gute Sendung?
Der wurde interviewt und wurde dann halt auch gefragt, naja, Pirmin, ein gutes Tor gemacht. Und er hat gesagt, ja, der Pirmin kann das. Der zeigt es im Training oft genug. Vielleicht muss er es im Spiel auch nochmal ein bisschen öfter probieren.
Ja.
Also da scheint die ganze Mannschaft auch ihm ein bisschen zugeredet haben, zu sagen, hier, probier mal. Und der Nikolov hat ja auch irgendwie in einem Interview nochmal gesagt, oder nee, der Schwegler hat es, glaube ich, gesagt, dass er gesagt hat, die Dinger sind schwer haltbar, hau drauf.
Ja. Ja, der Ball flattert halt schnell und wenn du dann halt auch einen Torwart hast, der da vielleicht nicht so ganz der Schnellste ist. Und klar, Glück ist mit dabei, du musst den Ball halt auch gut erwischen, aber...
Ja gut, gegen Hoffenheim hat er schon mal so ein Ding gemacht.
Ja.
Das war ja das Spiel, wo wir dann auch 4-0 gewonnen hatten und da hat er... Ja. Ich glaube, da hat er auch das 2-0 hat er so gemacht.
Genau. Ja. Das 1-0 war ein bisschen glücklich, glaube ich, und das 2-0 der Gute auch, aber der Schweizer Schwegler mit dem feinen Füßchen, ja, der kann das schon, ja. Und dann, wenn er das ein bisschen öfter macht, dann hat das zumindest keine Nachteile. Und man muss es sowieso auch manchmal probieren, aber gerade halt, wenn der Platz irgendwie ein bisschen feucht ist, wenn da ein bisschen was passieren kann, man muss es halt mal probieren, weil guck mal, gegen Düsseldorf zum Beispiel, da haben wir zu wenig den Abschluss gesucht. Da gab es auch diese Situation nicht, dass du mal von 20, 25 Metern draufgehauen hast. Und genau das sind die Möglichkeiten, dass mal was passieren kann, egal in welcher Richtung. Das vielleicht und jetzt war es ja auch so, dass Bremen jetzt nicht unbedingt den besten Torhüter der Liga im Kasten hat mit Mielitz, der sicherlich ein durchschnittlicher oder vielleicht auch ein überdurchschnittlicher Torwart sein mag, aber halt nicht diese Qualität besitzt, wie wir sie zum Beispiel haben. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und Trapp, den stelle ich da wirklich weit hervor. Ja. Mhm. Und wenn da halt so ein kleiner Schwachpunkt drin ist, dann muss man den auch ausnutzen. Ja. Das haben wir gut gemacht. Und dann auch gleich weiter. Nicht nur 2-1, sondern eine Minute später direkt das 3-1.
Genau, Ocean setzt sich mal gut durch vorne im Sturm und dann haben wir, glaube ich, aber auch ein bisschen Glück, dass der Rasen zusätzlich halt auch sehr rutschig war und der wer war es von Bremen, der da wegrutscht?
Schmitz, ich auch. Lukas Schmitz ist dann, glaube ich, ausgerutscht und dann stand Aigner natürlich frei, schiebt zum 3-1 ein. Da war die Freude groß, aber es war halt auch genau das, was wir auch gebraucht haben, so ein bisschen Sicherheit. Ne? Und ich denke, danach war das Ding schon mehr oder weniger gegessen. Das hast du dann auch bei den Also, das habe ich so gefühlt, ja, aber obwohl es dann auf der Gegenseite immer noch ganz gute Chancen gab. Also, die Bremer haben jetzt nicht gesagt, naja gut, wir machen jetzt gar nichts mehr. Aber das so ein 3-1 ist schon ein bisschen Sicherheit.
Ich wollte sagen, also wenn du in der 70. Minute mit 2 Toren Vorsprung führst, da musst du dich schon arsch deppert anstellen, wenn du das Ding noch aus der Hand gibst. Also, in dem Moment, wo das 3-1 gefallen ist, war ich mir auch sicher, die 3 Punkte gehören uns. Und dann hatten wir natürlich einen Trapp hinten drin stehen, der sie festgehalten hat. Der hat nachher wirklich Dinger gehalten im 1 gegen 1 gegen die Bremer Spieler. Saugeil. Da habe ich mich fast noch über einen gehaltenen Ball genauso viel gefreut wie über ein Tor.
Auf jeden Fall. Nee, das war eine richtig gute Leistung. Aber da können wir halt auch froh sein, immer wieder, sagt man auch mal wieder, dass wir halt so einen sicheren Rückhalt haben, der diese offensiv spielende Eintracht in der Defensive zu kompensieren weiß. Das ist halt wirklich ein großer Vorteil. Muss aber auch noch, habt ihr ja schon angedeutet, auch Ocean loben. Ocean, der...
Alter!
Ja, also, der, ja doch, so, ich muss...
Also er hatte jetzt nicht so die große Torgefahr, aber er hat schon, man hat gemerkt, er hat sich eingesetzt, ja. Also da war im Vergleich zu den Spielen vorher doch eine Steigerung drin. Er ist allerdings immer noch weit hinter dem, was ich von einem Stürmer an der Stelle erwarte.
Andererseits, wie viele Torchancen hat er denn bekommen? Das ist halt auch...
Ja,
okay. Ja, weil er doch nie da ist. Wo steht denn der auf dem Platz rum? Immer da, wo der Ball nicht ist. Und auch gewiss nicht dahin, wo er hinkommt. Warum stehen denn alle anderen Offensivspieler da, wo nachher mal ein Ball hinkommt? Warum steht denn ein Meier in der Mitte und kann eine Flanke vom Utschipka jetzt schon zum dritten Mal einlochen? Oder zum vierten Mal? Wo ist denn da ein Ocean?
Weil sie wissen, dass es so funktioniert.
Ja, natürlich die Frage ist, wenn das die Vorgabe...
Ich fand auch, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Der hat so viele Bälle auch vertändelt oder Zweikämpfe verloren, dann ist er hinterhergelaufen. Der ist viel gelaufen, ja, aber ich frage mich, wohin?
Ah, ich muss aber sagen, dass seine Zweikampfbilanz im Vergleich zu den letzten Spielen eindeutig besser war. Und auch wie er sich vor dem 3-1 durchgetankt hat, war für mich schon mal was Positives. Also man muss auch das Positive hervorheben. Natürlich ist er jetzt noch kein Top-Stürmer. Und ich denke, es wird auch noch eine Weile dauern. Und ich bin auch sowieso skeptisch, ob das halt nochmal was mit Ocean. Aber zumindest war er für mich ein kleiner Vorwärtsdrang, also eine Besserung deutlich spürbar.
Vielleicht. Ja. Also das deutlich, das würde ich nicht unterschreiben. Für mich war da gar nichts spürbar. Also
gut, vielleicht mit einer dramatischen Dosis, dass du es nicht gemerkt hast. Oder vielleicht der heiße Apfelwein schon dementsprechend aufgeputscht, dass du es eh nicht mehr gesehen hast. Aber
mein Kinderpunsch.
Ja, ich weiß ja nicht, was du so trinkst.
Kinderpunsch. Also ich finde, der hat auch dieses Mal überhaupt keinen Bezug zum Spiel gehabt, der man hat gesehen, dass er bemüht ist, aber das ist halt tatsächlich so ein Ding, bemüht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und weil er jetzt die Vorlage da durchgebracht hat, ja, er hat seinen ersten Scorerpunkt bekommen. Ja.
Ja.
Genau, und über Twitter kommt gerade eben nochmal die Aussage, dass Ocean genau das gemacht hat, was Fee von ihm wollte. Zitat Fee, wir haben ihn nicht geholt, nicht nur zum Tore schießen geholt. Ja.
Der Marc hat auch mir gerade bei Twitter geschrieben, hat gesagt, naja, Zweikampfbilanz war besser, aber er hat halt immer noch das Problem gehabt, dass er oftmals in die Leute, das ist genau das, was die Alex sagt, in die Leute auch irgendwo reingestolpert ist. Ja, also wir sagen
mal stolpern. So. Stolpern ist ein wunderbares Adjektiv, was zum Oschen passt.
Ja,
was der Fee gesagt hat, natürlich sagt er das jetzt. Der muss da auch mal den Druck von dem Jungen versuchen runterzunehmen. Also ich meine, der Oschen kommt als Top-Torjäger der zweiten Liga zu uns, macht kein eines Ding rein, schießt irgendwann einen Glückstreffer und findet jetzt, als blindes Huhn auch mal wieder ein Korn, um eine Vorlage zu machen. Also die Erwartung, die er oder die alle in ihn gesteckt hat, die hat er bei weitem nicht erfüllt.
Das ist
und
richtig.
Dass der Feen jetzt einfach ein bisschen aus der Schusslinie auch in der Öffentlichkeit rausnehmen will, das ehrt ihn. Und ich bin auch fest davon überzeugt, das ist das Einzige, was er eigentlich machen kann, ihn nächste Woche nochmal gegen Wolfsburg spielen zu lassen. Aber das gibt keinen mehr.
Ja, klar. Ja, aber wie du schon gerade so richtig gesagt hast, der Top-Torjäger der zweiten Liga. Wir sind halt nicht mehr in Liga 2, da ticken die Uhren halt schon ein bisschen anders.
Wobei das halt, wie die Alex halt auch sagt, psychologisch schon richtig und wichtig ist. Also da macht der Fehler.
Ja, natürlich, aber du kannst dich halt nicht darauf verlassen, wenn du einen Top-Torjäger aus der zweiten Liga holst, dass der in der ersten Liga genauso die Buden macht.
Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, haben wir das nicht auch vor der Saison schon gedacht? Also ich weiß nicht, ich glaube, die Skepsis war schon auch bei uns vor der Saison da, oder haben wir alles?
Also ich war bei ihm genauso skeptisch wie bei Meier, weil ich auch beide mit der gleichen Begründung nicht so stark gesehen habe, weil ich gesagt habe, die hatten in der zweiten Liga viel Platz. Da ging einiges zusammen. Die werden das beide in der ersten Liga nicht durchziehen. So, der Meier hat's gepackt. Der hat sich umgestellt und ein Ocean hat's halt ganz einfach nicht gepackt.
Ja.
Das war nicht voraussehbar. Wir haben viele Spieler der zweiten Liga geholt, die einfach grandios eingeschlagen sind. Dazu zähle ich einen Inui und einen Aigner, die wirklich eine saugute Saison spielen. Beim Ocean ging der Schuss halt los.
Aber gut, da ist ja dann auch die Möglichkeit gegeben, in der Winterpause vielleicht doch noch die ein oder andere Stellschraube anzusetzen. Das wollen wir mal sehen halt, ne? Also es gibt ja auch da Gerüchte, wollen wir da jetzt schon drauf eingehen? Dann
hau rein.
Ja, so Spieler wie Larkic sind ja doch immer wieder im Umfeld der Eintracht, wird es vernommen, dass Larkic anscheinend schon ein Thema sein könnte. Was haltet ihr davon?
Also das ist eine Frage der, ich nehme jetzt mal ein blödes Wort, Wirtschaftlichkeit. Ich würde einen Larkic nicht langfristig verpflichten jetzt. Also ich würde mir jetzt keinen 4-Jahres-Vertrag in die Hand drücken mit einer Ablösesumme von 1 Million und einem Gehalt von dem gleichen pro Jahr. Da sehe ich ihn einfach nicht. Wenn wir es schaffen, Wolfsburg, weil der Alofs da ein bisschen was von der Gehaltsliste streichen muss, ein Larkic für kleines Geld für ein halbes Jahr auszuleihen, bin ich sofort dabei. Also das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Wir haben vorne im Sturm einfach momentan nichts. Wir haben einen Matmur, der eigentlich gar nicht auf der Position spielt. Wir haben einen Ocean, der ein Totalausfall ist. Wir haben Doshko Emar, in den ich ein bisschen Hoffnung für die Zukunft reinstecke. Wir hätten eigentlich einen Friend, um das leidige Thema nochmal anzusprechen. Und deswegen finde ich, da wird ein Larkic gar nicht so schlecht aussehen.
Ja, das Problem ist halt mit Larkic, dass er halt, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch weiß, wo überhaupt ein Tor steht. Ne? Also er ist jetzt auch schon so weit, so entfernt von irgendwelchen längerfristigen Einsätzen. Er hat jetzt 8 Spiele gemacht in der Saison bei Wolfsburg. Weiß nicht, aber wie viele Minuten es insgesamt waren. Also es war auf jeden Fall nicht lang. Das ist
149.
Ja, also das, seien wir mal ehrlich, das ist auch keine Bewerbungsschreiben und ob er uns da wirklich weiterhelfen kann, ich weiß es nicht. Ich finde es sehr schwierig, aber es ist halt natürlich so klar, so als Laie könntest du es wirklich mal probieren, wenn du weißt, dass es jetzt nicht zu teuer ist.
Ich meine, das Ding ist, das hast du ja immer bei einem Stürmer, ne? Also das ist immer eine Wundertüte, die du da holst, das kann einschlagen. Also ich hätte im Leben vor der Saison auch nicht gedacht, dass ein Mandzukic sich so bei den Bayern durchsetzt. Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, hast du recht. Ja, wobei es jetzt geht ja gerade wieder zurück. Jetzt verliert ja bald wieder den Stammplatz. Aber du hast schon grundsätzlich recht, so ist es eigentlich. Ne?
Das ist eine Wundertüte. Und also in Larkic, wie gesagt, wenn du den für kleines Geld für ein halbes Jahr ausleihst, Wolfsburg zahlt 3/4 vom Gehalt wie ein Viertel, dann ab her mit dem Jungen. Schlimmer kann's nicht sein.
Ja. Naja, muss man mal sehen. Ansonsten gibt's aber kaum Stürmergerüchte, wenn ich sonst irgendwie da mal rumgucke. Da haben wir eher noch in der Abwehr das ein oder andere. Oder hast du noch mal was gehört, Alex?
Nee, also was wir halt vor ein paar Wochen schon mal angesprochen haben, ist hier dieser Dings, der in der polnischen Liga spielt. Und ansonsten wären das halt auch eher langfristige Dinge, ne? Also langfristig kannst du dann mal drüber nachdenken, einen Cenk Tosun zurückzuholen. Aber jetzt in der Winterpause auf die Schnelle irgendwas zu kriegen, ist halt auch schwierig.
Sieht saumau aus. Also es ist, aber das merkt man ja auch daran, dass es überhaupt auch kaum Gerüchte gibt. Also ich meine, das ist ja sonst ein bisschen anders, wenn es in die Winterpause gibt. Da hört man dies und das und so weiter und so fort. Aber momentan ist es bei der Eintracht auch ziemlich ruhig, wenn ich ehrlich bin, ne?
Ja gut, ich meine, das andere Gerücht, wo sich halt standhaft hält, ist das Thema Russ.
Ja, genau, ja. Ah, nochmal eins ganz kurz in Sachen Stürmer, da im Lapa, der Peña im Lapa, das war ja auch nochmal so ein Gerücht, was man öfter mal, ich glaube letzte Woche hat die Sportbild doch da mal was drüber geschrieben, von wegen, dass die Eintracht dann dem Interesse zeigen könnte. Der Peña im Lapa, der kommt ja momentan auch bei Gladbach nicht so wirklich richtig zum Zug, aber ist halt genau das Gleiche halt wie mit Lagic, nur dass Lapa halt jünger ist, ne?
Ja, aber auch gleiche Wundertüte, ne?
Ja, richtig.
Und da, wie gesagt, das ist halt ein Ding vom Preis. Also das sind beides Stürmer, die in der ersten Liga auch schon mal gezeigt haben, dass sie treffen können. Von daher ist es mit Sicherheit kein Fehler. Und wenn das für schmales Geld geht, ist es auf jeden Fall ein Versuch wert. Weil ansonsten, also ich habe halt immer, also meine Hoffnung stecken im Kuemaha. Ein Hoffer, haben wir schon oft genug gesagt, passt einfach nicht ins System. Der kann vorne nicht als einzige Spitze spielen, wobei, also der wird es immer noch besser machen wie der Ocean. Und dann hört's auch schon auf.
Ja, ja, und jetzt nochmal, was du schon angesprochen hast, Russ?
Ja, Russ. Also, ist noch nicht mal umsonst. Nee. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf und ich kann auch nicht verstehen, warum sich mehr und mehr Leute auf einmal mit dem Gedanken schon abfinden.
Ja, du
Ich raff's nicht.
Du hast ja jetzt also angesprochen, also in der FR gibt es schon den einen oder anderen, der sich dafür ausspricht oder was, ne?
Ja, also da gab es vor einer Woche oder vor zwei gab es einen Artikel vom Thomas Kilchenstein, der hat das nochmal so auseinandergenommen, Pro und Contra Russ, und hat sich dann nach drei Seiten Schreiberei dazu entschlossen, dass er es gut findet. Kann ich nicht verstehen. Und das Argument ist halt, naja, ist halt ein bisschen moppelig, aber wir haben ja jetzt die Winterpause, gibt mal dem Fitnesstrainer, macht mal den fit. Wir haben 4 Jahre lang versucht, einen Kajo fit zu machen. Es ist nicht unsere Stärke. Und ein Russ hat genauso wenig Bock auf intensives Training, wie manch anderer das bei der Eintracht gehabt hatte. Den kriegst du nicht fit, weil dem Jungen einfach die Motivation abgeht.
Ja.
So, und du hast jetzt eine Mannschaft zusammen mit jungen Spielern, die geil da drauf sind, Fußball zu spielen. Und dann holst du dir Mister, ich wusste ja eh, dass ich spiele, was soll ich denn da noch trainieren ins Team?
Ja.
Das ist noch nicht nur, es ist nicht nur, dass ich nicht glaube, dass er uns weiterhilft. Ich glaube auch noch, dass er das Team kaputt machen kann. Da holst du dir hier 26 Punkte Rückrunde, 7 Punkte, holst du dir pünktlich zur Rückrunde wieder ins Haus. Was sind denn das für Überlegungen? Wie kann ich denn da zu dem Schluss kommen, dass es gut ist?
Ja, also ich sehe es ehrlich gesagt ja ähnlich wie du. Ich meine, wir hatten in den letzten Wochen ja schon öfter mal das Gespräch über Russ und ich denke, wir sind ja immer wieder zum gleichen Schluss gekommen, dass Russ jetzt nicht die Verstärkung wäre, die wir uns alle wünschen. Und ich kann nur hoffen, dass die Eintracht sich doch eher anderweitig umschaut. Ich hatte auch mal angedacht, dass vielleicht ein, wie heißt der andere Wolfsburger, Martlung vielleicht die bessere Alternative wäre. Da ist mir dann aber relativ heftiger Gegenwind entgegengekommen, die dann alle sagen, ja, aber Martlung, der steht zwar wie eine deutsche Eiche, um diese Wortspiele mal zu bemühen, im Strafraum, aber dabei hat er auch eine Spieleröffnung wie ein Sechsliga-Fußballer, ja. Also, das ist dann auch wieder, es ist wieder diese Kontraargumentation. Aber gut, vielleicht muss Hübner da auch einfach kreativer werden und schauen, ob es vielleicht im europäischen Ausland den einen oder anderen gibt. Ich meine, sagen wir mal so, wir brauchen ja dummerweise wirklich einen für den Winter. Wäre das nicht der Fall, könnte man wirklich überlegen, auch den Jan Kirchhoff im Sommer zu holen, nachdem Mainz ja jetzt auch eine Verpflichtung getätigt hat. Die holen, haben ja den Schalker, ich glaube Moritz haben die ja jetzt verpflichtet, Moritz, ja. Auch genau, auch für den Sommer.
Sehr, sehr interessanter Typ. Also
ja.
Finde ich gut. Haben sie einen guten Deal gemacht?
Auf jeden Fall, ne? Das ist eine gute Verpflichtung von denen. Könnte aber uns gleichzeitig die Möglichkeit eröffnen, den Jan Kirchhoff da zu holen. Weiß ich nicht genau, wie das, ob da wirklich was machbar wäre.
Also das Gedankenspiel, was ja da gesponnen wurde, ist, dass jetzt die Bayern aufgrund der Einspieltagssperre von Boateng ein Problem in der Innenverteidigung haben und eigentlich schon fast fix ist, dass Kirchhoff zu den Bayern geht. Mainz echt? Jetzt bei Moritz zugeschlagen hat, damit Kirchhoff ja. schon im Winter zu den Bayern gehen kann. Halte ich ein bisschen für an den Haaren herbeigezogen.
Ich wollte gerade sagen, das wird aber auch so ein bisschen wild alles, was so an Konstellationen möglich ist, irgendwie in eine Tüte geworfen und kräftig geschüttelt. Also
Alex, ja gut, also Kirchhoff ist schon ein Spieler der Begehrlichkeiten.
Ja, aber
ja, Alex, aber
Alex, in welchen Darknet-Foren hast du das denn rausgefunden? Da habe ich noch gar nichts von gehört. Ja, das hörst du in diesem?
Hat es dein Fachmann an der Dönerbude erzählt oder was?
Gibt es in diesem Internet, habe ich das gelesen.
Ja, da würde ich aber nichts drauf geben, da steht viel Käse drin.
Und ich glaube, das hat die Zeitung mit den großen Buchstaben.
Ach so, die großen
Bildern.
Ja, das ist noch fast schlimmer als dieses Internet.
Ja, naja, gut, okay, aber gut.
Ja, aber da sind halt viele Bilder, da verstehe dann ich auch, worum es in dem Artikel geht.
Naja, es ist auch zumindest eine Idee. Ich meine, kann man ja nicht bestreiten, dass Kirchhoff wirklich ein Spieler ist, der Potenzial hat, wenngleich er momentan ja relativ oft auf der Bank momentan bei Mainz sitzt, wahrscheinlich auch, weil da vielleicht noch mehr gelaufen ist als mit Denkmark. Weiß ich jetzt nicht so genau. Aber gut.
Vielleicht hat er ja auch mit der Frau vom Trainer.
Ja, aber dann sind wir natürlich komplett raus, ne? Das ist ja dann auch klar. Gut.
Ja, aber wobei, also glaube ich noch nicht so dran. Er ist natürlich auch ein Schritt für einen Kirchhoff, jetzt zu Bayern zu gehen. Das ist auch ein ganz junger Spieler. Und ich würde eigentlich jedem 20-jährigen Spieler, der noch nicht zu 100% seinen Durchbruch geschafft hat, und das hat ein Kirchhoff noch nicht, ja. Der ist gut, der hat Talent, der kann sich noch entwickeln, aber ist einfach zu früh, jetzt zu Bayern zu gehen. Also entweder gehst du in deiner frühen Jugend zu Bayern, lässt dich da ausbilden und wächst in die Mannschaft rein, oder du wechselst dahin, wenn du ein gestandener Spieler bist und deine 24, 25 bist, Erfahrung hast und dann eine wirkliche Chance hast, dich da durchzusetzen. Ansonsten mit 20 dazuzukommen und dich dann durchsetzen, das ist ein Haifischbecken. Also da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du gefressen wirst.
Wobei ja jetzt wirklich die Möglichkeit da ist, sich momentan der Innenverteidigung durchzubeißen, weil die Konkurrenz ja relativ gering ist. Wie gesagt, mit Boateng, der übrigens auch noch keine wirkliche solide Bundesliga-Saison bislang spielt, ja auch immer wieder zwischen Ersatzbank und Spielfeld, Bartstuber ist verletzt, ist aber für mich auch kein richtig guter Spieler. Okay. Gut, das eigentlich bleibt eigentlich nur Dante als gesetzter Innenverteidiger. Also ich meine, Kirchhoff hätte theoretisch schon die Möglichkeit, sich jetzt durchzusetzen. Besser als sonst, weil in Van Beuten ja auch nicht mehr wirklich eine Rolle spielt. Also da würde es schon Möglichkeiten geben. Aber
ja, wobei ja eigentlich außer uns beiden jeder viel vom Bartstuber hält. Ja. Also wenn Bartstuber fit ist, spielt er.
Ja, du hast ja vollkommen recht. Das ist ja auch nur aus persönlicher absoluter Antipathie geworden. Man kann ja gar nichts dagegen sagen. Er hat ja anscheinend das eine oder andere drauf. Ich gucke immer weg.
Aber was?
Ja, gut. Zahnbelag hat er an sich auch gut, ganz gut drauf. Ja, naja, gut. Kind zu viel zuckrigen Tee getrunken, wahrscheinlich gegessen, würde ich jetzt nicht hoffen. Aber gut. Naja, das soll auch nicht unser Thema sein. Die Bayern können hier auch kreuzweise, was? Naja,
egal. Genau, also ich glaube nicht, dass der Kirchhoff dahin wechselt. Das ist im Moment einfach kein Verein, der attraktiv für junge Spieler ist, die auf dem Weg sind, ihren Durchbruch zu schaffen. Und ich glaube, da ist er einfach nicht gut beraten, wenn er dahin geht. Er wäre gut beraten, wenn er im Winter zu uns kommt. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich bei maximal 20%. Aber Mainz hat ja schon alles an Voraussetzungen geschaffen, dass sie ihn wahrscheinlich auch im Winter abgeben können, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Moritz auch schon für Anfang Januar bei Mainz geplant.
Wenn dann, genau. Naja gut, schauen wir mal. Ansonsten muss sich Hübner noch mal ein bisschen kreativ bemühen.
Also ich hoffe ja einfach mal, dass im Moment nur ein Russ in der Presse rumgehypt wird und Hübner, genau. Bruchhagen und Fee bei einem Käffchen auf der Geschäftsstelle sitzen und sich jeden Morgen ins Fäustchen lachen und sagen, haha, sind die dumm da draußen in diesem Internet. Die glauben, wir holen den Russ. Und schon unterschriftsreife Verträge mit Spielern in der Tasche haben, an die wir heute noch gar nicht glauben. Oder der Kirchhoff tatsächlich der Kandidat der Wahl ist.
Ja, schauen wir mal.
Da hoffe ich einfach drauf.
Da hoffe ich mal mit.
Dann weiß ich nicht.
Dann zweifle ich noch mehr an dem Verstand einiger wichtiger Leute.
Dann werfe ich eine Dose Almased aufs Spielfeld.
Hast du wahrscheinlich mittlerweile genug von, ne? Kannst den Scheiß wahrscheinlich auch nicht mehr sehen, ne?
Nee, ich müsste aber mal wieder. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau, das führt zu weit und vor allen Dingen weg vom Fußball. Alex, du hattest mir da in der Vorbereitung noch einen anderen Namen zugerufen, oder hatten wir den jetzt schon?
Oh, war ich betrunken.
Den Herrn Stendera.
Oh nee, den habe ich ja nicht als potenziellen Kandidat versucht in die Runde zu werfen, sondern ich war einfach nur begeistert. Der hat jetzt für die U18 gespielt, Nationalmannschaft Deutsche, und hat direkt 2 Tore gemacht. Und es ist einfach immer wieder schön, dass von unten Talente nachkommen, die sich nicht nur bei uns als Talente erweisen, sondern auch woanders ihren Mann stehen. Und gerade Marc Stendera, der jetzt auch lange Zeit verletzt war, ab und zu auch mal wieder bei den Profis mittrainiert. Für den freut's mich einfach, und das war nur die Erwähnung.
Ja. Man musste halt hoffen, dass die Entwicklung genauso weitergeht. Ne? Ja. Weil der Junge hat definitiv das Potenzial. Der ist aber auch erst 17 geworden jetzt. Da muss man den ganz langsam ranführen. Finde es aber gut, wie Fede es momentan macht, dass er relativ oft ja mit den Profis trainiert. Allein das Training ist schon mal eine Sache, dass er sich an diese ganzen Gewohnheiten heranführt, dass er regelmäßig bei den U-Nationalmannschaften spielt, ist auch eine feine Angelegenheit. Da müssen wir halt mal das richtige Maß, Augenmaß auch bewahren. Sagen wir mal ehrlich, auf einer ähnlichen Position steht jemand momentan, der keinen Schritt nach vorne macht, wie Kittel. Ja? Ja. Da muss man halt sehen, wie man mit solchen potenziellen Talenten auch weiter umgeht, dass sie nicht nur Talente bleiben, sondern dementsprechend auch ein Profikader herangeführt werden. Mhm. Das ist der ganz bedeutende Schritt. Aber vollkommen richtig, Alex. Seien wir froh, dass es überhaupt solche Talente in unseren Reihen gibt.
Ja, und hoffen darauf, dass sie...
Ja, das ist eine scheiß Diskussion. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin...
Ja, ist echt ein schwieriges Thema, ja.
Also am Anfang war ich ja immer unheimlich auf seiner Seite und gesagt, mein Gott, die Eintracht, die stellt stadtdusselig an, und wie kann ich denn so ein Talent so behandeln und den so außen vor lassen, und der muss und den hätte man letztes Jahr schon spielen lassen sollen und um den muss man sich mehr kümmern. Aber von der Meinung bin ich ein bisschen abgerutscht, weil ich glaube, dass einfach von ihm auch einfach mehr kommen muss. Man kann nicht fordern, man muss halt auch mal so ein bisschen was bringen, und da ist er momentan fast schon mehr in der Bringschuld als der Verein. Nur die Frage ist halt, wie bringt man dazu?
Du hast ja auch momentan gar keine Möglichkeiten. Guck mal, du willst das System ja nicht umstellen. Es gibt ja auch gar kein Grund, das System umzustellen.
Aber ein Inui ist jetzt auch nicht so sattelfest.
Ja, aber Inui ist für mich zum Beispiel noch der bessere momentan als Aigner, auch wenn Aigner öfter trifft. Weißt du, was ich meine? Also Inui hat für mich immer noch diesen Moment der Genialität. Aigner ist momentan wackeliger, auch wenn er das Tor gemacht hat.
Kittel, weißt du? Kannst du sogar auch auf rechts spielen lassen. Ja. Also das ist ja, der ist ja beidfüßig. Ja. Also es ist nicht so, dass die Position mit... weißt du, der ist kein defensiver Mittelfeldspieler. Der muss nicht an einem Rode und an einem Schwegler vorbei. Mhm. Die Messlatte liegt für ihn nicht so hoch.
Ja.
Er hat auf der rechten Seite hat er einen Aigner vor sich, auf der linken Seite hat er einen Inui vor sich. Dazwischen ist noch hier der Altmeister Köhler. An denen muss er vorbei. Und das ist nicht unschaffbar.
Ja, es ist halt, aber es ist genau der Knackpunkt wahrscheinlich jetzt auch in seiner Karriere, ne? Sagen wir mal ehrlich. Denn wenn er es nicht packt, schon blöd aus. Ja? Ich meine, er ist jetzt nicht so alt, aber das ist halt genau dieser Punkt. Schafft das oder schafft das nicht? Und die beiden machen es ihm natürlich schwer. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es im Laufe der Rückrunde auch wieder Momente geben wird, wo Inui oder Aigner auch einfach leistungstechnisch abfallen. Und genau da muss er halt reinpreschen. Das heißt, er muss auch die Chance bekommen. Ne? Die Chance
ja, aber eher dafür, bekommen dafür als, muss als er auch Trainer. Im Training mal die ganze Zeit sich konstant anbieten. Und das ist ja auch was wir beobachtet haben. Der ist in der Trainingseinheit nicht von Anfang bis Ende mit vollem Einsatz auch dabei. Und für jemand, der einen Durchbruch noch schaffen will, ich meine, der hat durch seine Verletzung einfach viel Zeit verloren. Mhm. Der war, als er 19 war, als er in den Profikader gekommen ist, da war er noch ein junges Talent, aber mittlerweile, der ist 21. Der ist nicht mehr der kleine Sonny.
Ja, es ist nicht einfach. Aber mir tut es halt ein bisschen leid, so, ne? Weil ich ja immer denke, meine Güte, da wird noch viel mehr gehen, ne? Also, ja. Und außerdem ist er noch 19. Ich weiß nicht, warum du den jetzt gleich 21 machst.
Echt?
Ja, der war 17, als er in Profikader kam, und ist jetzt erst 19. Also 21, so ganz so alt ist er immer noch nicht. Ja, also.
Na gut, dann hat er ja tatsächlich, wie komme ich denn auf 21?
Nein, nur weil wir den anscheinend schon immer 19 gemacht haben. Weil uns das mit diesem Kinderhandel und dem Fußball nicht so wirklich geheuer ist. Und wahrscheinlich wir damals schon die Spieler älter gemacht haben, als sie waren. Also Fakt ist, er ist jetzt erst 19. Der ist mit 17.
Na gut, also dann hat er gar nicht so einen Druck.
Nein, es geht noch was. Da ist noch überhaupt nichts verloren. Aber es ist halt, trotzdem muss er mal das ein oder andere Bundesligaspiel machen. Und das ist halt die Bedeutung, die so einen ein Dasein im Bundesliga-Kader halt auch hat, dass er genau die Spiele noch bekommt. Und da muss man halt sehen, dass er zumindest in der Rückrunde, er wollte ja bleiben, er wird ja auf keinen Fall wechseln, das war so zumindest sein, das, was er gesagt hat, dass er halt dementsprechend die Spiele noch bekommt und halt für mehr Erfahrung werben kann. Ne? Aber gut, wir sind ja ein sehr interaktiver Podcast und eben wurde von Dominik von Grümel noch eingeworfen, was ist denn eigentlich, wenn wir noch kurz bei der Innenverteidigung wieder zurückkommen, mit Tim Heubach. Tim Heubach ist ja ein Spieler, der beim FSV Frankfurt spielt dort in der Innenverteidigung eine sehr gute Rolle, eher links, manchmal auch rechts. Habe ich jetzt auch schon mehrfach gesehen beim FSV Frankfurt. Ist für mich auch wirklich ein Spieler, der über eine gehobene Qualität verfügt. Problem ist halt dabei, weil er gemeint hat, naja gut, man könnte hier bei seinen direkten Konkurrenten fischen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FSV Frankfurt den so einfach gehen lässt.
Nee, also das Ziel ist ja auch eigentlich umgekehrt. Ne? Also der FSV will ja von uns profitieren. Ja. Und so soll es ja auch eigentlich sein. Und ich, also wenn wir da was holen, das muss halt schon sitzen. Und der hat auch noch nie in der Bundesliga gespielt. Da ist überhaupt keine Erfahrung da. Weiß ich nicht, ob das so, also ist halt auch eher experimentell. Das kann klappen, muss aber nicht.
Ja, ich meine, wenn ich ihn sehe beim FSV, bin ja auch manchmal da, dann fällt mir schon auf, dass er wirklich auch eine ganz gute Spieleröffnung hat und auch relativ kopfballstark ist. Der weiß dann um sein Stellungsspiel, also dass der FSV Frankfurt den von Mönchengladbach bekommen hat, von der zweiten Mannschaft, war schon ein guter Coup, kann man schon so sagen. Aber ich denke halt auch, muss halt auch überlegen, auch nochmal Unterschied zwischen zweiter und erster Liga. Ja? Mhm. Und dann auf so einer Position, die wirklich, wirklich sehr sensitiv ist, wie die Innenverteidigung. Das heißt, du kannst auf einer Innenverteidigerposition ultimativ viel falsch machen. Das fällt viel schneller auf als im Sturm, sag ich mal. Und da, gerade wenn wir die Ambition haben, ganz abgesehen davon, dass wir immer den Blick nach unten richten müssen. Aber sagen wir mal, wir stehen jetzt einigermaßen, wir stehen zur Winterpause da, wo wir jetzt stehen. Ja, ist ja jetzt auch nicht mehr so unrealistisch, gibt ja nur noch ein Spiel. Dann könnte man theoretisch auch die Position verfolgen, na, wir gucken nochmal, ob da international was geht. Und da bringt uns halt vielleicht ein Zweitliga-Verteidiger, auch wenn es ein guter ist, nicht ganz so weit.
Wie ich aber auch gerade erst seine erste Saison in der zweiten Liga auch macht, ne? Also, das ist ja jetzt nicht so, dass der mit Erfahrung beschlagen ist. Also ja. Noch nicht mal in der zweiten Liga. Weißt du, der hätte schon mal die letzten 4 Jahre da gespielt, dann. Aber, das ist riskant.
Ja, meine ich ja, deswegen, also ist ein großes Risiko, deswegen, ich denke, der gute braune Bruno, so braun gebrannt, wie er immer ist mit seinen tiefschwarzen Haaren.
Ich wollte gerade sagen, warum ist er denn jetzt der braune Bruno? Habe ich da politische Entwicklungen verpasst?
Ach nein, also ich will nicht immer alles politisieren hier, Überpolitisierung auch des Fußballsports, aber nein, ich meine jetzt eigentlich nur, weil er immer so schön, der hat das Sonnenbank-Flavor, ja. Ja, vielleicht hat er zu viel Bushido gehört oder was weiß ich. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall sollte der Bruno mal wieder in den Süden fliegen und mal schauen, was da so möglich ist. Jetzt erzähle ich nichts mehr zu irgendwie Braun und Schwarz. Sonst kommt mir hier der, wie heißt der Kerl? Schwarzbraun ist die Haselnuss. Kommt mir.
Heino. Heino-Meister. Ja,
genau. Und außerdem startet es irgendwann später im Jahr hier in Frankfurt. Also sollen wir jetzt auch vergessen. Gut. Naja, gut. Machen wir mal weiter hier im Text.
Genau. Machen wir mal weiter hier im Text. Ist gut.
Ja, wo sind wir, René? Wie geht's denn jetzt hier weiter?
Weiter geht's mit Wolfsburg.
Ja, Wolfsburg.
Wolfsburg, genau. Letztes Spiel der Hinrunde.
Ja. Gegen Abstiegskandidaten, also quasi eigentlich unseren direkten Konkurrenten. Muss man punkten.
Nicht nur quasi und eigentlich, sondern exakt so.
Also ihr seid aber auch...
Ehrlich?
Ach, ich weiß nicht, die Sache ist doch die, Wolfsburg... Ich sehe, der Aufwärtstrend ist deutlich erkennbar, nicht nur, weil sie jetzt hier mal auch mit viel Dusel, muss man sagen, gegen Dortmund gewonnen haben. Wirklich, da war ja auch viel Glück dabei, auch wenn sie sich natürlich ordentlich angestellt haben. Und natürlich Leute wie Diego mal wieder einen richtig guten Tag hatten, der ja momentan sehr schwankend ist, aber wenigstens zeigt, dass er doch noch was kann.
Absolut. Also die sind nicht mehr da, wo sie vor 4 Wochen noch waren. Also der Rausschmiss von Magath, der hat denen richtig gut getan, das merkste. Die spielen einen deutlich besseren Fußball und auch hier ihr, wer ist da? Bastos?
Bastos ist ein wunderbarer Stürmer,
der auf einmal trifft.
Der setzt die Dinger aber auch wirklich gut ein. Also der hat wirklich, der ist auch ganz kühl vor dem Tor. Auch, außerdem musst du ja sehen, dass Wolfsburg in der letzten Zeit eigentlich auch eine geschlossene Mannschaft hat. Also da ist jetzt nicht immer dieses Bäumchen-Wechsel-Spiel, was jetzt unter Magath noch gang und gäbe war. Da gibt es jetzt schon feste Verteilungen in der Mannschaft. Und Josué, der überhaupt keine Rolle bei Magath gespielt hat, spielt eigentlich jetzt relativ häufig. Berinha hat seinen Platz gefunden. Diego sowieso Bastos. Hasebe spielt wieder häufig, der auch davor kaum eine Rolle gespielt hat.
Naldo hat auch zu alter Form zurückgefunden.
Oh, Naldo,
der hat ja hinten drin gestanden wie Falschgeld, und auch das ist vorbei.
Ja, also da merkt man natürlich schon, scheiße, ja. Ich hätte ganz gern vor 5 Wochen gegen die gespielt, ne? Jetzt ist es wesentlich schwieriger, aber wenn wir unser Ding durchbringen und wenn wir wieder so offensiv auftreten, wie wir das halt gegen Bremen gemacht haben. Hey, da ist vielleicht sind vielleicht keine 3 Punkte drin, aber ein 1-1 oder ein 2-2 kann schon passieren.
Ja, aber was spricht denn dagegen, dass wir so auftreten? Ich meine, klar, wir haben jetzt nach den 2 Niederlagen gezeigt, dass wir weiterhin mit unserem Spiel zurechtkommen. Wir haben jetzt ein tolles Spiel hingelegt, haben wunderbar gewonnen. Warum sollten wir eben nicht mit diesem Oberwasser und mit dem Gedanken im Kopf dahin gehen?
Der spricht gar nichts dagegen. Also natürlich wird die Motivation groß sein, das Selbstvertrauen ist zurück, die in Anführungszeichen Mini-Krise ist überwunden. Wir haben ein großartiges Ergebnis hingelegt gegen Bremen. Natürlich reisen wir dahin mit dem Anspruch, ein gutes Spiel zu zeigen und zu gewinnen. Aber Wolfsburg ist einfach auch nicht zu unterschätzen.
Ja, aber ich meine, das werden die auch wissen. Ich meine, aber genau das ist der Punkt. Wir müssen halt versuchen, einfach mal ein gutes Spiel hinzukriegen. Und wenn das einigermaßen klappt und wir unser Spiel aufziehen können, dann kann auch gegen Wolfsburg was gehen. Aber ich denke, so einen Druck braucht die Mannschaft halt auch nicht haben, weil wichtig war, dass du das letzte Heimspiel noch erfolgreich gestaltest. Und jetzt kannst du einfach mal befreit aufspielen und kannst sehen, wie es gegen Wolfsburg geht. Wie gesagt, die stehen in der Tabelle momentan noch relativ weit unten. Die werden ja logischerweise allein aus finanzieller Sicht mit dem Abstieg nichts zu tun haben, weil das weiß ja jeder von uns, wenn es da nochmal eng werden würde. Jetzt ist das sowieso, die sind aus dem Gröbsten raus, aber die werden im Winter trotzdem nochmal den einen oder anderen verpflichten. Dann kommt vielleicht mal irgendein Star-Trainer, wenn sie jetzt mit Lorenz Günther-Köster nicht weitergehen, was wahrscheinlich für die Mannschaft aber gar nicht so schlecht wäre, wenn der Köstner da bleiben würde, weil ich glaube, der hat die ganz gut im Griff, besser als so ein anderer Heini. Wer kam da zum Beispiel zwischenzeitlich mal? Der ehemalige Steve McLaren, wenn ich mich daran erinnere, dass der auch mal bei Wolfsburg war, wie so manch anderer, auch der jetzt bei der Eintracht trainiert, der war ja auch mal da, hat auch nicht so wirklich gut geklappt. Also, wenn ich da merke, dass es bei Lorenz Günther Köstner einigermaßen gut funktioniert, würde ich vielleicht sogar dabei bleiben. Aber die werden im Laufe der Saison noch den Weg nach oben finden. Aber jetzt sollte man schon daran versucht sein, die zu distanzieren.
Was macht eigentlich der Kyriakos?
Der ist verletzt. Der ist verletzt. Ich glaube, der ist ernsthaft immer noch verletzt bei den lustigen Wolfsburgern. Der ist nämlich noch auf der Gehaltsliste, das weiß ich.
Spielt aber noch bei Wolfsburg, sitzt aber zusammen mit dem Russ auf der Tribüne der zweiten Mannschaft in der 5. Liga.
Ja, nee, also der ist 100%ig noch bei Wolfsburg. Ich hab nämlich letztens irgendwann da hier wie dieses grandiose Sky Sports News HD, ach meine Güte, kann man sich nur noch mal...
Nee, ist er nicht mal. AFC Sunderland.
Ach, was, ist der gewechselt? Nein?
Ja. Scheint so. Ich finde den nämlich auch gerade nicht.
Hier Transfermarkt, checkt mal Transfermarkt, ihr Experten.
Ja, da habe ich es gerade gesehen, da wird er zwar noch im Kader von Wolfsburg geführt,
ja.
Aber wenn man sich da mal die Marktentwicklung anguckt, wird er seit Februar 2012 bei Sunderland geführt.
Papalapap. Also, nein, er spielt noch wirklich bei Wolfsburg. Der hat gerade nämlich letztens, wo ich jetzt stehen geblieben bin, der kam jetzt hier irgendwie bei Twitter irgendwas rein von wegen, ja, dass er sich verletzt hat und keiner hat's gemerkt, weil ich meine, er hat eh nie gespielt. Ja. Also egal, wo er spielt, ich denke, er ist noch bei, zumindest noch von
also,
der...
Das mit dem Sunderland-Thema, also wenn ich das hier bei transfermarkt.de richtig sehe, dann war das ein Gerücht aus dem Januar diesen Jahres, dass der da angeblich hätte hinwechseln sollen, aber so wie das hier steht, ist der nach wie vor bei Wolfsburg unterwegs.
Ich sah's da in diesem Internet. Steht nur Quatsch.
Ja.
Nein, auch Wikipedia sagt, dass er zu AFC Sunderland ausgeleiht ist und da bereits 3 Spiele gemacht hat.
dazu jetzt nichts mehr, jetzt hier ist es so dämlich. Also meine Quellen, nein Quatsch, nein, ist mir auch egal.
Aber es gab nee, wir blamieren uns gerade mit Unwissen, ne?
Genau.
Wechseln wir einfach das Thema, merkt bestimmt keiner.
Ja, ich, genau.
Er hat eigentlich diese dämliche Frage gestellt.
Du? Was?
Okay.
Und der spielt doch bei Wolfsburg. Punkt aus Ende. Gibt's gar
nicht. Er gibt nicht
auf. Ich glaube, der ist nächste Woche im Kader.
Meinst du?
Er ist am 31.01. letzten Jahres. Also nee, diesen Jahres. Ist ja immer noch 2012. Ist er für 6 Monate nach Sunderland ausgeliehen worden. Ist aber wieder zurückgekommen. Aus Ende, aus dem Haus. Und hat auch da vielleicht 4 Spiele gemacht. Was weiß ich. Aber der ist jetzt wieder angestellt bei Wolfsburg. Sitzt genauso wie Russ sonst irgendwo. Wundert mich, dass ich den hier noch nicht beim Bubble Tea trinken in Frankfurt gefunden habe. Dabei ist ja dieser komische Fink auch die ganze Zeit rumgelaufen. Ne? Fink, auch so ein Spieler. Ja, der ist ja mittlerweile zu den grandiosen Pfeilchen nach Aue gewechselt. Hoffentlich bekommt er kein Pfeilchen ins Auge. Zeit.
Gut. Kommen wir doch wieder mal zu Dingen zurück, mit denen wir uns mehr auskennen, nämlich unserer Aufstellung. Was glaubt ihr denn, spieletechnisch, wie es so laufen wird, also aufstellungstechnisch?
Ja, wie immer, ne? Butchi hinten, Ocean vorne.
Butchi, was ist eigentlich, was ist das hier eigentlich?
Ich bin aber eigentlich immer noch dafür, dem Eigner mal noch so ein bisschen Auszeit zu geben.
Butchi habe ich diese Woche gelesen, jeder nennt ihn nur Butchi. Ich weiß gar nicht, in welcher maledeiten Zeitung das drin stand, aber irgendwo war irgendwie Überschrift, Butcher bekommt eine Chance und dann bla bla bla, den alle nur Butchi nennen. Ja, deswegen.
Journalistisch wieder sehr hochtrabend, was da für Informationen drin stand. Nein, schön.
Investigativer Journalismus. Ja. Da haben sie was Wahnsinniges rausgefunden.
Ja, sensationell.
Naja, aber gut, ich denke auch, dass wir im Endeffekt mit genau der gleichen Aufstellung antreten werden. René, du hast eben gemeint, Aigner könnte man mal eine Pause gönnen.
Ja.
Da stimme ich dir grundsätzlich eigentlich gar nicht so, oder stimme ich eigentlich zu, aber naja, solange nicht wirklich das so auf der Hand liegt, dass das machen muss, wird es wahrscheinlich nicht passieren.
Ja, das befürchte ich auch.
Vor allen Dingen, du kannst ja ruhig mit Aigner starten. Du hast ja auch einen Matmovi da zur Verfügung, den du für einen Aigner wechseln kannst, wo du auch vorne nochmal ein bisschen mehr Druck mit reinbringen kannst, wo du einen Ocean erlösen könntest, dass von links noch ein anderer Stürmer kommt, der vielleicht auch ein Tor schießen kann. Also ja, Optionen haben wir genug. Im Moment sehe ich auch keine Notwendigkeit, da einen Aigner rauszunehmen. Wird auch schwierig sein, ihm das irgendwie begreiflich zu machen, weil der hat auch letzte Woche gerade ein gutes Spiel gemacht. Ich sehe ihn da nicht ganz so kritisch, wie ihr ihn gesehen habt. Ich fand, mir hat er gefallen gegen Bremen. Von daher sehe ich da jetzt erstmal keine Notwendigkeit. Und ich gehe auch fest davon aus, wenn man sich einfach die letzten 16 Spiele anguckt, wie wir gespielt haben, ja, liegt's auf der Hand, wie wir starten werden.
Ja. Das ist das Einzige, was mich eben von diesem Glauben, dass wir eine große Änderung im Kader sehen werden, abkommen lässt.
Was denn vorne? Glaubt ihr auch Ocean oder glaubt ihr, Matmur kommt zurück?
Ocean.
Ich gehe vollkommen davon aus und außerdem sehe ich momentan überhaupt keine Legitimation, warum jemand wie Matmur mittlerweile wieder vorne wieder rumtorkeln sollte. Tut mir leid, der hat sich mit seinen zwei gelb-roten Karten innerhalb einer Woche sowas von uns ausgeschossen bei mir. Gibt's überhaupt keinen Grund. Also ich hoffe fast, dass Ocean wieder spielt, von Beginn an spielt, und dann mehr gibt's nicht zu sagen.
Doch, du könntest noch das Ergebnis tippen.
Ja, das kann ich natürlich tun. Und dann bleibe ich bei meinem torreichen 2-2.
Ein torreiches 2-2. Was sagt die Fachfrau?
Ja, die Fachfrau, die grübelt, ist natürlich bestens vorbereitet, weil ich ja nie wieder unvorbereitet zu einem Podcast kommen wollte.
Nein, du wolltest nie wieder unvorbereitet tippen, deswegen habe ich dich heute als Zweite dran genommen. Ich befürchte aber, dass du trotzdem keine wirkliche
Vorbereitung hast. Ich bin bestens vorbereitet, überleg gerade nochmal, ob das die richtige Entscheidung denn wäre.
Aha.
Weil, also ich glaube eigentlich überhaupt nicht an Unentschieden. Ich habe kein durchaus gutes Grundgefühl. Aber möchte natürlich auch nicht gegen die Eintracht tippen. Da die beiden Optionen rausfallen, bleibe ich bei dem Ausschlussverfahren, das ich hier angewandt habe, bei einem 3-1 für die Eintracht.
Zum Glück hast du es nochmal zusammengefasst, ich konnte ja gar nicht mehr folgen.
Ich mach's kurz und knapp, dass wir das erste Spiel zu 0-3-0 gewinnen war.
Zu 0?
Ja, zu 0.
Na, hatte ich schon mal zu 0.
Genau, gegen Hoffenheim.
Gegen die Pfeifen auf Hoffenheim.
Ja, das ist aber schon so lang her, das ist ja schon fast gar nicht mehr gültig.
Also die einzige Mannschaft, die es nicht geschafft hat, gegen uns ein Tor zu schießen.
Ja, dann machen wir bei Wolfsburg jetzt noch eine draus.
Ja, die zweite sympathielose Scheißtruppe. Was? Nein, egal. Nee, hast du recht, sollten wir machen. 3-0 sage ich, ist auch okay. Naja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Aber Alex, hier, du hattest doch noch ein Thema. Da war doch was mit Stadionsicherheit, ne?
Ach, genau. Morgen ist der 12.12. und endlich ist die Aktion vorbei, dass wir 12 Minuten und 12 Sekunden die Klappe halten müssen.
Ja.
Aber dafür steht morgen auch die große Entscheidung an, wie es jetzt weitergeht. Ich habe gerade eben nochmal auf Sky Sport News HD gab's
Sag das dreimal schnell hintereinander.
Sky Sport News HD ist schon vorbei.
Okay.
Hashtag SSNHD.
Ja, genau so ein Schwachsinn.
Ja, da hatten sie eben nochmal den Sprecher der Polizeigewerkschaft, glaube ich, vor Ort eingeladen ins Studio. Und zugeschaltet aus Frankfurt war der Heribert Bruchhagen in seiner Doppelfunktion einmal als Vorstandsvorsitzender des schlimmsten, gewalttätigsten und überhaupt auffälligsten Verein. Haben sie offiziell jetzt auch bei Sky Sport News HD als Randalemeister bezeichnet.
Haben sie schon wieder? Das kann doch nicht sein. Weil mal ganz ehrlich, ich meine, natürlich ist es nicht ruhig geblieben in den letzten, insgesamt in dieser Saison 2012, ja. Aber gerade in der letzten Zeit, okay, ich will es nicht kleinreden. Düsseldorf war auch wieder, es war unnötig, wobei ich immer noch Pyrotechnik nicht mit Gewalt gleichsetzen würde.
Genau.
Das ist ein Fehler, der da grundsätzlich gemacht wird. Also
Randale hat auch nicht unbedingt immer was mit Gewalt zu tun.
Nee, sie hatten sich jetzt bei in dem Bericht einfach drauf bezogen, auf diese Veröffentlichung der Statistik der zentralen Informationsstelle für weiß der Henker für was, wo halt einfach rauskam, dass die Eintracht insgesamt 600 paar zerquetschte Fans der Kategorie C und B hat und damit die meisten potenziellen Gewalttäter der Liga hat.
Gibt's
und
darauf da
hat sie sich bezogen.
Gibt's da so einen Selbsttest, den man machen kann? Ich will jetzt auch endlich wissen, ob ich Kategorie C oder B bin.
Ja, da gibt's so einen Psychologietest auf www, zentrale Informationsstelle für Sicherheit im Stadion / testen Sie sich. Und die Testergebnisse werden dann ausgewertet und führen dann in neue Statistiken, die in der Bild-Zeitung veröffentlicht werden.
Hervorragend, da will ich mitmachen.
Kannst genau. Sofort bei der Polizei anmelden und als Kategorie B oder C Mitglied dann werden. Kommst in lesenden VIP-Club und bekommst wahrscheinlich auch irgendwelche, wenn du so einen Fetisch hast, bekommst du auch Schlagstöcke umsonst oder so, keine Ahnung. Oder Stockschläge oder so.
Ich weiß nicht. Stockschläge umsonst, genau. Ja. Die knüppeln dir kostenfrei eine über.
Ey, also das kriegen wir schon. Nee, aber es ist natürlich, ist natürlich schwierig. Natürlich haben wir halt auch viele Problemfans, ja. Wir werden Problem werden lieber, aber man kann sich ja manchmal nicht aussuchen. Aber ich stehe da irgendwie, bin da irgendwie sehr im Zwiespalt. Aber was hat denn der HB gesagt? Wir kommen ja schon wieder vom Thema.
War eigentlich eine Diskussion zwischen den drei, also wie gesagt, dieser Polizeifredel, der Harry, der Wurst-Harry und der Moderator, da sind so ein bisschen die groben Punkte durchgegangen, die im Papier verankert sind, wo sie dann gesagt haben, okay, Abschaffung der Stehplätze, und da hat der Harry wird halt auch ganz klar gesagt, war nie zur Diskussion, ist nichts, was die deutsche Fußballliga will, ist aber eine Sache, die muss man im Hinterkopf immer mal behalten, dass wenn es eskaliert, dann ist es ein Mittel, wozu wir greifen müssen. Aber das ist nichts, was irgendwer will. Zwischendurch wurden dann ein paar Fan-Interviews noch eingeblendet, wo sie dann mit dem Sprecher von der
dieser
Typ von Dortmund, der schwarzgelb.de macht.
Ja.
Und auch dieses www.ichfühlmichsicher.de Projekt jetzt auf die Beine gestellt hat, den hatten sie noch relativ lange interviewt. Was man merkt, ist, der Polizeityp, der hat immer wieder versucht, auch gegen den Bruchhagen zu schießen und zu sagen, ja, ihr müsst euch mal deutlich gegen Gewalt bekennen, wo der Bruchhagen dann halt auch in seiner ureigensten Art immer sagt, sie haben mir wohl nicht richtig zugehört, und versucht, das Ganze auch richtig zu stellen. Aber was man auch sagen muss, ist, der Bruchhagen kommt halt auch immer und sagt, wir haben 51.000 Zuschauer, von denen sind 49.000 völlig anständig und da sind 500 dabei, die gewaltbereit sind und die müssen wir einfach isolieren. Und ich glaube, so einfach ist das Thema einfach nicht. Also wenn du die die Fans, die jetzt in dieser zentralen Liste stehen, wenn du die schaffst zu isolieren, dann kommen doch nicht nur die 500, sondern dann kommen 1000 nach. Das ist halt immer so. Und dadurch werden Leute auch wieder versuchen, sich mehr damit zu identifizieren und zu sagen, die packen wir auf so einen Märtyrersockel drauf und dann kommen halt auch wieder mehr so Dinger zum Vorschein, wie wenn ich diese Plakate immer sehe, Ehre der Gruppe, Stadionverbote. Das sind halt alles so Randerscheinungen, die da mitkommen. Und diese Methode, die meiner, oder so wie ich das rausgehört habe, Bruchhagen sein Vorgehen ist, wir müssen einfach die Gewalttäter oder die 500 uns bekannten Leute versuchen, aus dem Stadion rauszubringen. Ja, wenn du irgendwo eine Nulpe weghaust, kommen zwei nach und das wird einfach nicht die Lösung sein. Die Lösung ist aber auch nicht dieses Papier, wie es am Anfang auf den Tisch kam, mit Ganzkörperkontrollen und Abschaffung von Stehplätzen und Fanpässen, wo ich mich nochmal explizit gegen Gewalt und sonst irgendwas bekennen muss, das ist auch nicht die Lösung. Der Hellmann, der hatte im Heimspiel jetzt auch nochmal ein Interview dazu gegeben und was von ihm kommt, das hört sich momentan auch alles sehr sinnig ein. Er versucht es halt alles in vernünftige Bahnen zu lenken und man darf halt auch nicht vernachlässigen. Und das versucht der Bruchhagen meiner Meinung nach zu stark immer abzuschwichtigen, dass wenn ich Möglichkeiten einräume, die eventuell Sinn machen, die Möglichkeiten auch immer dazu genutzt werden, unbescholtene und in Anführungszeichen gute Fans mit in diesen ganzen Sumpf reinzuziehen. Du kannst mir nicht erzählen, dass wenn eine Ganzkörperkontrolle durchgeführt wird, auch wenn nur 60 Leute kontrolliert werden, dass die 60 Leute alle irgendwo Gewalttäterdatei Sport oder sonst irgendwo gelistet sind.
Tja. Ich stimme dir vollkommen zu. Nein, das ist genau das Problem. Ja, ich kann im Endeffekt auch nur sagen, dass ich diese mangelhafte Differenzierung in diesem ganzen Blatt auch sehr anmahne. Aber nichtsdestotrotz wird das wahrscheinlich auch von der Eintracht unterschrieben. Ne?
Also was heißt unterschrieben? Also es ist ja nicht mehr das Papier, was es vor 6 Wochen war, als ich es gelesen habe. Da gab es ja Stellungnahmen auch von der Eintracht und es wird wohl weitestgehend das Feedback, was auch die Eintracht gegeben hat, mit in die neue Version einfließen. Ich muss sagen, ich habe die neue Version noch nicht gesehen. Ich habe sie auch noch nirgendwo veröffentlicht gefunden. Und es ist schon ein bisschen anders als jetzt irgendwie. Auch heute kommen die ganze Zeit auf Twitter irgendwelche Meldungen. Freiburg unterschreibt das Papier. Also die Frage ist halt, was steht momentan zur Unterschrift? Und das ist nicht mehr das, was es vor 6 Wochen war. Nämlich das Ding, diese PowerPoint-Präsentation, die ich gelesen habe. Also da sind wir mittlerweile von abgerückt. Aber es ist halt auch immer wieder gefährlich, neuen Methodiken Tür und Tor zu öffnen, wie zum Beispiel, dass jetzt Vereine entscheiden können, was ein Risikospiel ist. Und da hat jetzt der eine Fan von Dortmund auch gesagt, sagt er, naja, wir fahren nach Hoffenheim und singen da beleidigende Dinge gegen Dietmar Hopp, der im Verein offensichtlich relativ viel zu sagen hat. Der braucht doch in der nächsten Saison nur hingehen und sagen, so, Dortmund ist jetzt Risikospiel, es steht nicht mehr das Gästekontingent von 10% für die Dortmunder zur Verfügung, sondern weil es ein Risikospiel ist, A, nur 1% und B, das 1%, zieht sich vorher nackig aus.
Und dann, aber dann stell dir mal vor, das ist natürlich eine Überlegung, die man sich, der man sich stellen muss. Aber stell dir doch mal dann die Frage, wie läuft das denn? Hoffenheim ist doch ein Verein, das eine Stadionauslastung hat, die relativ gering ist. Also selten ist da ausverkauft. Und manchmal ist es ausverkauft, das hängt aber auch damit zusammen, dass die gegnerischen Fans da sind. Also wenn die Eintracht da ist, dann ist das Stadion schon relativ voll. Schneiden die sich nicht dadurch ins eigene Fleisch? Ja, das ist dann auch, also ich meine, das ist immer so eine gegenseitige Überlegung, weil dann stirbt natürlich auch die Stimmung, auch gerade in den Stadien. Da muss man halt ein gewisses Augenmaß behalten, aber wenn jetzt auch, aber ich halte es alles für sehr, sehr schwierig, aber man muss halt, das ist natürlich auch nicht einfach, das jetzt einfach so zu pauschalisieren, aber man merkt ja, dass das ganze Gerüst Fußball relativ wackelig ist. Ich meine, schaut euch die Primäre Division an, da sagt jeder immer wieder wunderbarer Fußball, bla bla bla. Ja, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er nicht Atletico, Real oder oder FC Barcelona spielt, interessiert mich das überhaupt feuchten Kehricht, ja, weil die ganzen anderen Mannschaften interessieren mich da wirklich gar nicht und das ist jetzt auch kein so hochklassiger Fußball. Und dann siehst du plötzlich, dass die Stadionauslastung in Spanien auch gar nicht so gut ist. Die ist ziemlich schlecht sogar. Da können wir uns als Bundesliga natürlich glücklich schätzen. genau das
sind wir, halt aber das sind wir momentan auch eine Ausnahmeerscheinung. Ja. Ich meine, guckt ihr in England die Premier League an. Abschaffung von Stehplätzen, wozu hat's geführt? Überteuerte Plätze, keine Stimmung mehr im Stadion. Italien haben sie es auch geschafft, die Fans fast gänzlich aus dem Stadion fernzuhalten. Spanien, ich weiß nicht, war Spanien jemals irgendwie so eine Publikumshochburg?
Ach doch,
weiß ich nicht, dafür kenne ich mich da auch zu wenig aus. Von daher sind wir in Deutschland schon in einer relativ guten Position, die wir uns einfach nicht versauen dürfen. Und was mich am allermeisten an dieser ganzen Diskussion aufregt, ist dieser Möchtegern-Druck, der im Moment von außen an dieses Thema herangetragen wird. Ich weiß nicht, welcher Hinz und Kunz aus der Politik sich permanent meint, im Moment dazu äußern zu müssen, die sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandersetzen. Also jeder, der irgendwas in seiner Visitenkarte mit Politik oder Polizei stehen hat, glaubt im Moment die Klappe dazu aufmachen zu können. Und ich schlage einfach den meisten Leuten einfach ab, dass sie das Thema beurteilen können. Ich meine, ich erlaube mir im Moment auch kein Urteil mehr darüber, über das Papier, was morgen verabschiedet wird. Ich kenn's einfach nicht, ich hab's nicht gelesen. Ich kann darüber mitreden, was ich vor 6 oder 8 Wochen gelesen habe, aber wie es heute aussieht, weiß ich einfach nicht. Und dann halte ich dazu meine Klappe. Aber da stelle ich mich als Politiker nicht hin und schwing große Reden. Wenn die Liga das morgen nicht unterschreibt, dann ist das eine Kampfansage. Wenn ich so eine Kacke höre, also da reicht's halt echt.
Das ist aber auch einer der wenigen Punkte, wo ich sagen muss, oder nee, nicht wenigen, ich will es jetzt gar nicht irgendwie irgendwie gewichten, aber das ist natürlich einer der Punkte, wo ich wirklich froh bin, dass die Eintracht da auch dementsprechend beschwichtigend das Ganze versuchen will, weil welcher Pathos da mitschwingt, wie du gerade richtig gesagt hast, welche Drohgebärden da irgendwie projiziert werden, da bin ich dann wirklich froh, dass wir dann jemanden bei der Eintracht haben oder dass alle bei der Eintracht einhellig sagen, hier, jetzt lass uns doch mal nicht hier so einen Teufel an die Wand malen, so dramatisch ist es auch alles nicht, ja, es ist weder von der einen noch von der anderen Seite, ja, und wenn dann so Leute wie Politiker kommen, wie Hans-Peter Friedrich, der jetzt hier meint, nur weil er Innenminister ist, dass er super über den Fußball und das Sicherheitskonzept Bescheid weiß, da greife ich mir an den Kopf und es waren auch und davor war es der Boris Rhein, ja, die ganzen CDU-Hansen, ich will jetzt hier keine politisierende Meinung betreiben, wie gesagt, das liegt mir fern, aber mir ist schon auffällig, dass sich viele aufgrund des sensitiven Themas Fußball, was natürlich einen hohen Popularitätsgrad hat in Frankfurt oder in ganz Deutschland, da natürlich viele an ihrer eigenen Macht irgendwo bereichern wollen und wahrscheinlich ihren Namen dann ein bisschen öfter in den Zeitungen lesen wollen. Das ist das mit das Bedenklichste an der ganzen Geschichte, denn so eine Diskussion, gerade wenn sie so gefährlich ist und wenn sie auch so sensitiv behandelt werden muss aber auch im kleinen Kreis und sachlich behandelt werden. Und da tun aber auch die Politiker nicht ihres, um das klein und sinnvoll zu halten. Vollkommen.
Nee, überhaupt nicht, weil sie einfach auf den Zug jetzt aufspringen und versuchen, dadurch in die Schlagzeilen zu kommen und einfach ein Thema, was in der Öffentlichkeit steht, versuchen einfach drauf mit rumzureiten. Und das ist der Punkt, der nervt. Ich muss sagen, dass nach allem, was ich jetzt zu dem Thema gehört, gelesen und gesehen habe, habe ich nach wie vor kein gutes Gefühl bei dem, was momentan läuft, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl, was bei der Eintracht läuft, weil ich habe das Gefühl bekommen, durch die Aussagen, die da auch getätigt werden, dass sich die Eintracht sehr wohl mit dem Thema auseinandersetzt, gut damit auseinandersetzt, weiß, was in ihrem Stadion los ist und auch die richtigen Schlüsse danach zieht. Ich weiß, dass ich in einem Verein untergebracht bin, der stolz darauf ist, was er für Fans hat, der gut findet, was wir im Stadion veranstalten, der natürlich sagt, Pyrotechnik geht nicht, Gewalt geht nicht, wo ich ihm in großen Teilen auch recht gebe, der weiter will, dass wir Fans mit zu Auswärtsspielen fahren, da ruhige Spiele auch erleben, uns nicht ausziehen müssen, aber nicht aus irgendwelchen Gründen mit der Polizei zusammenrasseln und von daher, ich find's gut, wie wir damit umgehen, wie es sich entwickelt, sehen wir mal.
Aber Alex, ganz wichtig ist jetzt noch genau ein Punkt und zwar, du hast es ja jetzt eben schon gesagt, du hast ein ganz gutes Gefühl, wie das eigentlich von der Eintracht, von den Menschen bei der Eintracht genommen wird, dass die auch stolz auf ihre Fans sind. Und genau das ist aber jetzt auch ein Punkt, weil von vielen Seiten, von vielen Fans mehr oder weniger der Eintracht, wenn ich mir auf Facebook umgucke, wird dieses ganze Thema auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, unausgeglichen oder auch unausgeglichen auch behandelt. Also das heißt, da wird auch nicht wirklich reingeguckt. Und wenn ich dann sehe, da gibt's ja diese komischen Fanpages, da gibt's ja viele Fanpages, die natürlich auch das ein oder andere sinnvoller machen. Aber dann steht dann auch, wahrscheinlich wird die Eintracht das Papier unterschreiben, ja, und dann steht da, nein, das kann man nicht machen und so weiter und so fort. Also da wird aber auch schon eine gewisse negative Stimmung auch kreiert, die ich wirklich für sehr bedenklich halte. Und da müssen sich auch vielleicht die ein oder anderen Fans mal an den Kopf greifen, lieber mal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht zum Teil zumindest wirklich sinnvoll sein könnte. Und also da merkt man auch, welche negative Wirkung einfach solche Fanpages haben, die dann natürlich, weil da Eintracht Frankfurt steht, da steht ja nicht immer nur Eintracht Frankfurt, dusselige Fanpage von Karl-Heinz XY, sondern da steht erstmal ganz groß Eintracht Frankfurt und vielleicht ganz klein Fanpage, ja, wie das ja so ist, wenn man am Anfang da mal draufklickt. Das sind ja auch gewisse Art Meinungsmacher und das halte ich auch für gewisse Art und Weise bedenklich, weil da wird ja so eine Anti-Stimmung halt kreiert, ohne dass die Leute überhaupt wissen, womit sie es zu tun haben.
Ja, typisches Stammtischphänomen, ne? Also da wird halt einfach sinnlos nachgeplappert, was gerade in ist. Und ja, bei den ganzen, weißt du, das ist halt diese 16-jährige Ultrakultur. Die Jungs, die gehen mir auch im Stadion schon immer wieder auf den Sack. Und die gehen mir natürlich auch in diesem Internet gehörig auf den Wecker. Also das sind halt diese ganzen Bubis, die halt irgendwie ins Stadion gehen, die ja sich mit nichts und niemandem beschäftigen und einfach nur nachplappern, was die Großen sagen und am besten auch noch irgendwie zur die neuen Securities der Großen bei den Ultras sind.
Ja, mir ist es halt nur wichtig, dass wenn man sich damit auseinandersetzt, damit man auch weiß, damit man auch weiß, worüber man spricht, und finde ich halt dann echt immer bedenklich, wenn ich das aber bei Facebook momentan sehe. Ich habe gerade vorhin mal reingeguckt, da wird dann auch wieder Stimmung gemacht. Also finde ich auch nicht okay.
Nee.
Schwierig. Ja, aber das sind die zwei Seiten, zwischen denen auch momentan der Verein sitzt. Auf der einen Seite hast du dann die Fans. Wenn jetzt morgen irgendwas unterschrieben wird, also ich weiß noch nicht mal, ob überhaupt was unterschrieben wird, weil, also ich glaube, die einzelnen Punkte werden morgen einfach nur abgestimmt, dann wird mit Sicherheit auch am Wochenende irgendwie eine irgendwie geartete Reaktion in den Stadien kommen. Und die wird mit Sicherheit nicht positiv ausfallen und die wird mit Sicherheit auch nicht durchdacht sein, sondern die wird genauso eine populistische Scheiße sein, wie das, was im Vorfeld jetzt durch Polizeigewerkschaften, Politik und sonst irgendwas gemacht wird. Also da sind im Moment so die zwei Lager und du musst einfach nur versuchen, einen klaren Kopf zu bewahren und versuchen, dass das Thema einfach mal ein bisschen an der Popularität verliert, die es im Moment hat.
Ja, weil ich bin jetzt mal, zu Facebook gegangen und habe jetzt mir jetzt mal so angeguckt hier, Eintracht Frankfurt Mission direkter Wiederaufstieg, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen bei Facebook. Ja. Und dann geht's dann jetzt auch, selbst wenn die Eintracht das DFL-Papier unterzeichnet, in Klammern, was sehr traurig wäre, die Frankfurter Fanszene kann man nicht zerstören. Punkt. So, ich will nochmal sagen, der Grundsatz mag ja richtig sein oder ist auch richtig, weil ich meine, die Fanszene ist viel zu groß, aber wer sagt denn, dass dann zwangsläufig mit dem Papier die Fanszene zerstört werden sollte? Wisst ihr, was ich meine? Also diese negative Ausdrucksweise, was es überhaupt schon bedeuten soll, ohne dass die Leute wahrscheinlich genau wissen, worum es hier geht, halte ich für wirklich, das ist halt das, was ich für bedenklich halte. Natürlich sagt dann jeder, ja, natürlich kann man die nicht zerstören und so weiter und so fort, aber ich glaube, es geht jetzt auch nicht wirklich darum, sowas immer zu zerstören. Es geht darum, den alten Begriff der Störer oder der feindlichen Leute, die ein friedliches Spiel nicht in dem Sinne sehen wollen, zu beseitigen. Ja, und natürlich, Pyrotechnik ist immer noch ein gesonderter Punkt. Da haben wir ja beide alle eine sehr kontroverse Meinung zu. Aber man kann es auch nicht so pauschalisieren, wie das jetzt hier schon wieder gehandhabt wird. Ne? Nun ja.
Zumal, und ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, wie Alex ja so richtig sagte, wir wissen ja gar nicht genau, was in dem Ding überhaupt drinsteht. Also es ist dann sowieso schwierig, da irgendeine Aussage in irgendeine Richtung verletzlich zu treffen, was dann da das Ganze für Auswirkungen nachher hat.
Also die Auswirkungen werden wir sowieso nicht morgen sehen, die werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen, genau. Weil du mit vielen Punkten auch einfach sehen musst, wie gehen die einzelnen Feinde damit um. Die Gefahr ist natürlich da, dass sowas passiert, wie gerade eben vorgezeichnet, dass jetzt auf einmal, ich meine, wir haben es dieses Jahr auch erlebt. Was ist denn das Spiel gegen Bayern München? Warum ist es denn ein Risikospiel? Und das wurde ja auch auf einmal als Risikospiel deklariert und damit wurden auf einmal Ganzkörperkontrollen vorm Stadion gerechtfertigt. Ja, der Hintergrund war aber nicht, weil es tatsächlich ein Risikospiel ist und weil es immer wieder in München durch uns zu Problemen kam, sondern einfach nur, weil das Thema halt gerade populär ist. Genau. Bayern ein großer Verein ist, Eintracht Randalemeister 2011 war, gerade veröffentlicht wurde, dass wir die meisten, weiß der Henker, was für Leute in irgendwelchen Statistiken hatten und so Sachen, die können natürlich, wenn man diesem Risikospielthema einfach die Tür jetzt ein Stück weiter aufmacht. Die können natürlich passieren. Und das ist echt eine Sache, da muss man gucken, wie die Vereine damit umgehen, und da muss man natürlich auch irgendwo versuchen, eine Möglichkeit zu haben, da wieder rauszukommen.
Genau, und das ist aber genau der Punkt. Da muss aber auch wirklich dann musst du dann so ergehen, dass eine Willkür, also dass du nicht einfach solche Risikospiele so festsetzen kannst, wie du lustig bist, da muss dann halt auch ein gewisses Maß her, und da muss man auch feste Regeln her, wo du sagen kannst, okay, das und das sind die objektiv gefährlichen Punkte, daran kann ich mich festhalten, da kann ich sagen, okay, das ist jetzt aufgrund dem, was wir hier festgestellt haben, ein Risikospiel. Weil, wie du so gerade richtig gesagt hast, Bayern gegen Eintracht-Spiele waren eigentlich in der Regel selten wirkliche Risikospiele. Ja, da waren zwei Mannschaften, die aufeinander getreten sind, die sich jetzt nicht großartig mochten, die aber immer ein gewisses Maß an Respekt gegenüber hatten, aber wo es auch nie zwischen den Fanlagern Konflikte gab, die über das normale Maß hinausgingen. Also da ist es schon ganz, ganz wichtig, hier mit einem gesunden Augenmaß dann auf den Stand zu gehen. Ich hoffe, dass es trotz der Tatsache, dass es Arbeitspapier, in Klammern sicheres Stadionerlebnis, wahrscheinlich unterzeichnet wird, wie auch immer, dass damit Augenmaß hantiert wird, damit man einheitliche Regeln auch hat, mit denen man weiterleben kann.
Also ich denke, wenn du damit die Grundlagen schaffst und dann ein Regelwerk dahinter setzt, die halt so Sachen einfach unterbinden, dann hat das Ganze irgendeine Chance. Aber wenn du es so offen lässt, wie es jetzt im ersten Ansatz einfach auch mal in dieser Präsentation beschrieben war, dann macht es mir natürlich auch ein bisschen Angst. Mhm. Aber mal schauen, was bei rumkommt.
Genau.
Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die wir dabei haben, zu gucken, was dabei rumkommt.
Genau. Der Dominik hat noch gerade geschrieben, auf Sport 1 kommt gleich ein Talk unter einem Frank Buschmann zu dem Thema, was wir jetzt hier schon länger ausgeführt haben. Also wer da jetzt noch sich weiter informieren will und noch besser informieren will, der kann da ganz gern mal zuschauen und reinschauen. Das wollte ich jetzt noch gerade sagen, weil er es uns ja gerade getwittert hat.
Hervorragend. Dann, ja, schauen wir mal da rein. Nächste Woche sollten wir dann eigentlich auch schon mehr wissen.
Genau.
Ja, meine Themenliste ist soweit durch. Ich meine, habt ihr noch etwas?
Nö, ich bin fertig.
Ich habe so viel gebabbelt heute, ich habe einen ganz trockenen Mund.
Jetzt erstmal ein Döner.
Ja, die Sache mit diesem Döner, könnte ich mich jetzt auch noch mit anfreunden. Ja, dann der vorletzte Podcast für dieses Jahr. Ich möchte mich schon mal bei allen bedanken, die uns bisher in dem Jahr und in den Jahren davor unterstützt haben, sowohl mit Kommentaren als auch mit Flatterklicks, PayPal-Spenden, was auch immer da war, oder mit Glühwein. Ich denke, es macht uns allen weiterhin Spaß. Wir machen auf jeden Fall lange weiter, so zumindest mein Plan. Mhm. Wenn Alex nicht gerade beim Badminton-Training ist.
Nee, da bin ich schön am Montags und Mittwochs.
Genau, das Thema nochmal aufzugreifen. Ja. Wünschen eine schöne Restwoche, wünschen ein angenehmes Fußballwochenende und melden uns in der nächsten Woche noch einmal für dieses Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut.